Good morning in the morning aus Southwest Bamberg, würde ich mal sagen, beziehungsweise Würzburg, beziehungsweise lasst euch überraschen. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet und seid gespannt auf unseren tollen Gast. Ina, wer ist es? Wo kennen wir den her?
Ich bin immer so schlecht in Fakten. Also, wir wurden mal vor Wochen alle in einem Artikel benannt. Und mit alle meine ich alle Ostblock-Podcasts. Und ja, da habe ich mir jemanden rausgepickt, mit dem ich dann angefangen habe zu schreiben über Instagram, weil ich das mega cool fand und auch gleich die erste Folge dann hören musste, weil ich mich damit auch teilweise mega identifizieren konnte. Und das ist heute der liebe Kai. Und der Kai hat einen sehr frischen Podcast und darf heute unser Gast sein. Und ich freue mich wirklich, wirklich außerordentlich, weil, Nessie, du bist heute in der Minderheit. Wir sind zwei Polen-Kids, ja, aus dem Ostblock und wir haben viel Spaß. Hallo Kai!
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, oh Mann. Wer bist du? Was machst du? Wo bist du gerade? Wie geht's dir?
Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Kai. Ich bin der Moderator, der Host vom Ostgays-Podcast. Den ist jetzt ungefähr, oh Gott, ich glaube, gelauncht habe ich im Februar oder März. Wow, ich weiß das nicht mal mehr gerade, aber ich glaube so im März war die erste Folge, genau. Und hauptsächlich geht es darum, dass ich in unserer postmigrantischen Post-Ost-Blase und auch weiter entfernt im osteuropäischen Raum nach queeren Perspektiven suche und die gerne porträtieren möchte in meinem Podcast. Und ja, das hat letztes Jahr angefangen. Letztes Jahr irgendwie hat sich so die Idee entwickelt im Sommer. Dann habe ich einen Unikurs belegt tatsächlich, bei dem man eine Podcast-Folge produzieren musste. Und ich bin mit der Idee schon reingegangen. Die hat da ganz viel Zuspruch gefunden, was ich ganz toll fand. Und im März habe ich dann gelauncht und bisher ganz, ganz tolles Feedback bekommen und bin jetzt hier zum ersten Mal Gast aufgrund von dem Projekt und ja, freue mich auf unser Gespräch.
Yay! Da haben wir ja schon einiges gemeinsam. Wir haben auch im März letzten Jahres gelauncht und aber die Idee ist von dir ganz anders entstanden als bei uns. Also wir saßen alle auf einer Parkbank und dachten, wir können auch mit allen anderen über unsere Mütter lachen. Und bei dir hat es ja einen, also ich würde jetzt mal behaupten, einen tiefgründigeren Aspekt. So weit runter will ich uns nicht schieben, aber du sprichst es ja auch schon super seriös an und wir versuchen ja heute hier mal die witzige Seite des Ganzen raushängen zu lassen. Und ich hoffe, der ein oder andere Lacher ist auf jeden Fall dabei.
Scheiße, ich habe gegen mein Mikro gehauen. Egal! ja. Kurze Frage, kurzer Eingrätscher. Du hast gerade gesagt, Uni, Podcast-Folge, was studierst du?
Okay, also ist es so. Ich habe letztes Jahr im November meinen Master angefangen in Medienwissenschaften. Und da war der Kurs genau unter anderem im Modul Projektseminar, macht was, lest nicht nur, sondern macht auch was. Und da habe ich den dann auch, diesen Kurs halt belegt, das Ganze gemacht. Es war eine super tolle Atmosphäre, da sind ganz tolle Projekte entstanden, by the way, also ich glaube, es gab bestimmt so an die 30 Folgen oder Projekte, die da entstanden sind, was ich ganz toll fand. Und dann bin ich aber gewechselt in diesem Semester und studiere jetzt Gender Studies, Geschlechterstudien, dann gehe ich gerade voll auf. Ich bin sehr, sehr zufrieden, diesen Schritt gemacht zu haben mit dem Wechsel. Genau. Das ist gerade so mein Leben. Ach so, und also jetzt bin ich gerade in der Pfalz, wo ich aufgewachsen bin, 14 Jahre lang. Und ich wohne aber eigentlich gerade fest in Berlin. Und da studiere ich auch. Also es ist gerade so eine Transition bei mir zu Hause. War gerade ein bisschen was los. Ich habe die Familie besucht. Und zu gucken, dass hier auch alles läuft. Morgen geht's wieder nach Berlin.
Genau. Cool.
Du hast ja auch in deiner ersten Folge, die ich super eifrig gehört habe, schon auch erzählt, dass es nicht immer so war, dass du dich mit deinen osteuropäischen Wurzeln so identifizieren konntest oder identifiziert hast. Kannst du für uns noch mal ganz kurz erläutern, wann so der Zeitpunkt gekommen ist und was so der ausschlaggebende Punkt war, warum du jetzt doch ganz stark in diese Richtung gehst und auch wirklich den Podcast darauf auslegen
Ja,
möchtest?
es ist so, meine Eltern sind beide aus Polen. Ja, also beide kommen aus Katowice, was in Oberschlesien liegt. Und die sind.
Same.
Yes, ja, das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen, ja, weil da war ja eine sehr große Migrationswelle aus Schlesien generell nach Deutschland. Und ja, ich bin in Deutschland geboren. Ja, also einer meiner Fixpunkte war wirklich Deutschland. Ich bin in Baden-Württemberg geboren, bin dann in die Pfalz gezogen, dann in Nordrhein-Westfalen studiert, jetzt in Berlin wohnhaft. Also ich habe Deutschland schon jetzt so ein bisschen, ne? Also ich war immer in Deutschland quasi. Genau. Und in Polen war ich aber auch jedes Jahr. Meine ganze Familie wohnt dort, bis auf die Schwester von meinem Vater und deren Kinder. Aber wirklich der größte Teil ist in Polen. Auch so um Katowice rum oder in Katowice, in den Vororten dort. Und ich war jedes Jahr da, wenn es irgendwie Familienbesuche waren. Die Sommerferien habe ich komplett bei meiner Oma verbracht, vaterseits. So, ich glaube, das kommt sogar öfter vor. Also in meiner ersten Folge habe ich auch mit Christian gesprochen, ein ganz toller Mensch, ein Freund von mir. Bei dem war das ähnlich. Sommerferien wurden dann in Polen verbracht. Und es war so, dass ich deswegen Polen auch sehr, sehr warm im Herzen trage, würde ich mal sagen. Ja, ich habe da die Ferien verbracht. Ja, ich wurde da verwöhnt von meiner Großmutter und von meinem Großvater, auch von meiner anderen Großmutter mutterseits. Also es war immer sehr, sehr warm, ganz, ganz toll von der Atmosphäre her da. Und deswegen habe generell ein sehr gutes Bild von Polen, ja. Ja, und mit der Zeit, wenn man dann halt herangewachsen ist, merkt man plötzlich, okay, irgendwie passe ich aber nicht zu all diesen anderen Jungs oder Mädels, mit denen ich auch so aufgewachsen bin, weil ich so gemerkt habe, irgendwas ist da anders. Also man benutzt dann immer so dieses Wort, irgendwas ist anders an mir, weil ich merke, ich stehe auf die Klassenkameraden, also die männlichen Klassenkameraden bei mir. Man benutzt genau dann dieses Wort anders, ja, obwohl man das dann auch wieder hinterfragen muss. Man sagt anders, weil man eben irgendeiner Norm nicht entspricht. Und das habe ich erstmal dann so für mich entdeckt und geschaut, wie ich damit umgehe. Und in Polen war das gar nicht so wirklich Thema, weil man in meiner Familie zumindest nie darüber gesprochen hat. Und das meine ich jetzt recht neutral. Es war einfach kein Thema. Also gerade so die Familie von meiner Mutter, die ist recht katholisch. Ja, da das Homosexualität oder abseits von Heteronormativität gab es das Thema einfach nicht. Und ich habe das einfach so dann für mich behalten. Und ja, und mit fortschreitendem Alter, als ich mich dann auch selbst geoutet habe, ja, und ein bisschen auch mehr in die Welt gegangen bin, habe ich mich einfach so angefangen zu fragen. Und das bestimmt schon seit 5, 6 Jahren, was das eigentlich zu bedeuten hat. Also, dass ich Polen auch als Heimat sehe und Deutschland, aber es sind trotzdem zwei sehr verschiedene Orte, was queere Identität angeht. Und dann kamen die ganzen, ja, also natürlich dann kam erstmal die ganzen LGBT-feindlichen politischen Angelegenheiten aus Russland, die ja immer lauter wurden. Irgendwann kam dann Polen dazu. Ja, und das hat dann so einen Klick gemacht bei mir, so ab 2019, wo ich gemerkt habe, wow, wie sehr betrifft mich das? Das war die Frage bei mir, weil mittlerweile, ich wohne jetzt seit 5 Jahren ja in Berlin. Berlin ist wirklich, man muss es sagen, eine Ausnahmestadt, was queeres Leben angeht. Du kannst da stolz sein, du kannst da sein, wer du bist, und letztendlich interessiert es auch keinen. Natürlich ist es nicht perfekt, da findet immer noch Homophobie, Transphobie, ja, Homofeindlichkeit, ich sag's eher lieber so, weil Phobie sagt immer so, dass das irgendwie eine Krankheit wäre oder so. Aber man kann in Berlin wirklich sehr gut leben als queere Person, würde ich mal sagen. Und ich habe dieses Privileg einfach immer mehr hinterfragt. Ich wohne hier so nah an der polnischen Grenze, ja. Ich steige in den Bus ein in Berlin, bin in 2 Stunden in Polen und das hat mit mir selbst was gemacht. Kaum bin ich in Polen, fühle ich mich anders. Und Dann habe ich nach einer Plattform gesucht, wo ich mir so gedacht habe, ey, wie kann ich, bin ich der Einzige? Bin ich so der einzige Mensch, der so fühlt, der so denkt? Es muss doch bestimmt andere Menschen da draußen geben, gerade mit diesem Migrationshintergrund. Und dann saß ich, glaube ich, wie so einige letztes Jahr während der Pandemie zu Hause und dachte mir so, ein Podcast ist vielleicht so eine Plattform, wo man das ansprechen kann. Genau.
Direkt mal eine Frage dazu. Wie fühlst du dich anders, wenn du nach Polen kommst? Also ich weiß natürlich ungefähr, was du meinst, weil das Gefühl habe ich auch, wenn ich zum Beispiel in der Ukraine bin und dann plötzlich in der Heimat bin. Aber so beschreib das mal. So, sobald du einfach drüben bist, wie fühlst du dich?
Also das Erste, was mir so in den Kopf kommt, ist unabhängig, ob ich jetzt im Auto von meinen Eltern sitze oder genauso im Bus und da alleine hingefahren bin die letzten Jahre, kaum bin ich über der polnischen Grenze, verändern sich auch die Straßen. Das ist also wirklich einfach so, ja, der Asphalt ist sogar anders
Ja.
da, teilweise, je nachdem, von welcher Richtung man kommt. Und ich, so körperlich kann ich das, glaube ich, so beschreiben, etwas drückt mich runter. Also ich merke, ich bekomme weniger Luft. Das klingt jetzt sehr dramatisch, so ist es nicht gemeint. Das ist einfach das, was ich in dem Moment fühle. Ich merke, da kommt so ein Schleier, der sich irgendwie so da aufsetzt in Polen. Und das hat sich dann noch mehr bestätigt. Also natürlich, wenn man dann so rumläuft, ja, durch die Stadt, und Katowice ist an sich schon eine größere Stadt, da passiert auch viel Kultur. Aber aus irgendeinem Grund, man weiß nie, ob das schon so eine Paranoia ist, ja, die wirklich viele queere Menschen erleben, oder ob es einfach Tatsache ist, dass ich da anders angeschaut werde. Keine Ahnung, ob ich meine, weil ich auch so, keine Ahnung, im Sommer kurze Hosen trage, die vielleicht kürzer sind als von den anderen Dudes, die da rumlaufen. Also irgendwas ist da, wo man immer so Blicke zugeworfen bekommen hat. Und ein Höhepunkt war dann, ich glaube, letztes Jahr oder 2019, ich kann mich nicht mehr erinnern, da war ich dann auf einer Demo, auch in Katowice, als eine Aktivistin in Polen verhaftet wurde, für wirklich Dinge, die, ja, die zu Recht sehr kritisiert wurden wegen der Verhaftung. Also sie hat wirklich nichts Tragisches gemacht. Sie hat halt, ich glaube, sie hat eine Pride Flag auf so ein Wahrzeichen gehängt. Und das hat die Politiker und Politikerinnen in Warschau komplett außer Rand und Band geworfen, und sie wurde verhaftet. Und da gab es national sehr viele Proteste, und ich habe bei dem einen Katowice mitgemacht. Und das hat mir nochmal die Augen geöffnet. Also das hatte nichts mit einer Pride in Berlin zu tun oder generell in Deutschland. Da hatten die Leute Angst, die Leute haben geweint. Da war Polizei um uns rum. Wir wussten nicht, für welche Seite sie stehen. Wir waren auch von einer kleineren Gruppe, zum Glück von einer kleinen Gruppe von ja, Rechtspopulisten da auch bedrängt worden. Es hat einfach mir selbst noch mal gezeigt, in was für einer Blase ich hier in Berlin lebe. Genau.
Also, um noch mal auf das zurückzukommen, dass du dich auch so fühlst, wenn du auf dem Marktplatz rumrennst mit den kurzen Hosen. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht auf die gleiche Stufe zu stellen ist, aber es lässt sich ja damit vergleichen, dass meine Mom zum Beispiel sagt, wenn wir nach Polen fahren, und lass bitte Stringtanga zu Hause, weil wenn Oma das wäscht, dann sieht sie das. Ja, ich fühle mich auch irgendwie so ein Stück weit eingegrenzt. Ich habe das Gefühl, mich anders benehmen zu müssen, wenn ich zu meiner Oma, die nicht mal meine Oma ist, für alle diese noch nicht so gehört haben, aber trotzdem ist da so eine Art so eine Respektmauer, wo man sich denkt, ja, ich komme, eigentlich bin ich anders aufgewachsen und viel offener und jetzt drückt mich das so runter und ich kriege keine Luft, weil es hier nicht so offen ist und weil ich genau weiß, dass ich vieles nicht sagen kann.
Ich denke, das hat auch was mit der Mentalität zu tun. Also es ist eine sehr, deswegen finde ich ja auch unsere Projekte teilweise oder generell sehr spannend, ja, weil wir haben mit unserer deutschen Herkunft, ja, und mit unseren Erfahrungen hier in Deutschland und dann mit dem Östlichen, da clashen schon zwei Welten aufeinander. Also das darf man nicht, wirklich nicht vernachlässigen. Was du gerade beschreibst, damit so mit der Kleidung, mit dem Frauenbild, ja, das in Polen teilweise immer noch herrscht, jetzt abgesehen von vielleicht feministischen, queeren, polnischen Bewegungen, ja, diese Diskrepanzen, diese Unterschiede zwischen Deutschland, Polen gibt es halt einfach noch. Ich denke, in der Ukraine ist es, nehme ich mal an, ist es ähnlich. Und daher kommt diese Erfahrung, daher kommt dieses, uns wird so ein bisschen die Luft da weggenommen. Ich finde es auch schön, ja, ich mag auch diese andere Mentalität, mit der wir aufgewachsen sind. Das hat auch seine Vorteile. Aber unsere Generation kriegt eben diese Diskrepanz mit.
Ja, also ich habe eine witzige Story dazu. Ich war mit meinen Cousinen öfters mal im Schwimmbad und einmal kam es tatsächlich dazu, dass wir alle drei gleichzeitig duschen gegangen sind. Ja, und was macht Katharina? Ja, ich ziehe mich komplett nackt aus.
Ja, no völlig normale Sache hier.
Ja, und dann ich habe wirklich laut diskutiert auf meinem Polnisch, so wie ich es halt kann, mit diesem härteren deutschen Akzent dahinter, dass es bei uns völlig normal ist, dass wir uns komplett ausziehen und wie wollen die sich denn jetzt waschen hier und hier in dem Bikini oder was? Also da wirst du doch nicht sauber. Das ganze Chlor, weißt du überhaupt, was da drin ist? Weißt du so? Und ich war der Außenseiter, ich, weil ich nackt war, verstehst du? Und die ganzen Omas, oh mein Gott, die kamen dann aus ihrer Saunaschicht, weißt du? Und dann haben sie mich alle so angeguckt und haben nackt wieder ihre Bikinis angezogen und haben sich gewaschen.
Das ist, ja, das ist total interessant. Also generell, ich kann jetzt nur von Polen sprechen, ja, und aber ich sehe in dieser Ostdimension einfach ähnliche Stränge in den Ländern laufen, ne? Was halt genau
Safe, ja.
Sexualität angeht. Vor allem, das muss man auch sagen, was weibliche Sexualität angeht, ja. Am besten ganz unterdrücken, am besten gar nicht haben, ja. Das ist so das Paradiesbeispiel, ich glaube, von sehr vielen ja, politischen Drahtziehern, würde ich mal sagen. Und wenn man das genau dann noch mal eine Stufe runterbricht auf die queere Identitäten, ja, auf, ich sage jetzt mal auch so auf Sex zwischen Männern, zwischen Frauen unter sich, ja, das sprengt dann, glaube ich, noch mal eine andere Dimension. Aber darüber wird dann, glaube ich, einfach gar nicht gesprochen, so wirklich.
Um Gottes
Ja,
Willen.
genau. Es ist halt einfach
Ja.
so krass, weil, also die Leute, nicht nur, dass sie das halt gar nicht so wahrnehmen wollen, es ist genauso, wie du sagst, so darüber wird einfach nicht gesprochen. Die verdrängen das, die unterdrücken das, als würde das gar nicht existieren. Und ich wünschte wirklich, ich wünschte, ich könnte was anderes von meiner Family irgendwie behaupten oder so, aber so ist es nicht. Die, also nicht, dass die sich erstens nicht auf so ein Gespräch einlassen oder so, es ist dann halt auch vielmehr einfach dieses, was das Thema anbetrifft, einfach komplett Augen und Ohren zumachen, davon nichts wissen, davon nichts sehen und so. Und ich finde das sehr traurig. Ich finde es sehr traurig, dass einfach sowas dann nicht irgendwie, dass man nicht nur ein Fünkchen Offenheit dafür hat. So, und das war ganz schön. So, letzte Folge hat Inas Mutter zum Beispiel gesagt, selbst mit 60 kannst du Sachen einsehen, selbst mit 60 kannst du dazulernen. Und das fand ich so schön. Deswegen denke ich mir einfach nur so, ja, Tante aus so und so, warum mit 40 nicht?
Ja, es, ich finde das immer in unserer Position genau dazu mit unseren Erfahrungen immer so ganz spannend, ja, wenn man diese Unterschiede sieht, weil ein Punkt, den ich hier an der Stelle einbringen möchte, ist, schnell passiert sowas, was dann auch in eigenen Kreisen in der Post-Ost-Blase so kritisiert wird, dass wir versuchen, irgendwie so diese westlichen Werte, die wir hier gelernt haben, auf den Osten zu projizieren und dann machen wir den Osten gleich so runter, ja, Polen, Ungarn, Russland und alles. Das muss man immer ein bisschen so hinterfragen, ja, weil jedes Land hat so seine Geschichte, deswegen sind auch die Werte da. Bei mir kommt dann immer nur so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, aber es geht eigentlich nur um persönliche Freiheit. Ja, natürlich, das wird in Polen, in Russland, in Ungarn, ja, da wird der Westen dann auch als Feind angesehen, weil wir deren Rechte irgendwie verletzen in dem Sinne. Wir sind, keine Ahnung, was weiß ich, in Anführungszeichen liberaler, ja, haben genau vielleicht weniger Probleme mit Nacktheit, mit Sexualität etc. Und dann kommen wir halt so an mit unserem Alter und denken uns so, ja, aber weil es uns halt freier macht. Also wir können mehr wir selbst
Ja.
sein. Wir merken eben diese Unterdrückung so ein bisschen. Das ist ein großes Wort, Unterdrückung. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit, ne? Wenn
Ja,
ich das halt
ja.
so benutze, weil man spricht halt weniger über Themen dann.
Ja.
Ja, genau. Und bei uns ist es eher so, also gerade hier in Deutschland, je mehr gezeigt wird, desto mehr wird über Sachen gesprochen und desto mehr wir auf den Straßen zum Beispiel auch sehen. Und ich finde es schön, wenn auch Männer ihre Liebe ausleben können, zum Beispiel. Ich bin da total offen. Desto mehr wird darüber gesprochen. Im Positiven wie auch im Negativen natürlich. Und die Mäuler werden sich immer zerrissen. Aber ich fand Kommunikation immer schon die bessere Lösung, um an Themen ranzugehen, weil man dann eine Lösung findet. Also wenn, das ist doch genau das. Also ich glaube, Menschen haben nur Angst. Und durch diese Angst wird halt nicht mit dir gesprochen und nicht deine Sichtweise gesehen.
Es ist Angst und diese Angst ist halt vor allem vor sowas Ungewissem, was man halt einfach irgendwie nicht kennt. Also ich weiß noch, wenn als ich mit meiner Oma vaterseits darüber gesprochen habe, als ich mich geoutet habe vor ein paar Jahren dann, habe ich mit meiner Oma ganz offen darüber gesprochen und sie hat auch wirklich toll reagiert. Und bei ihr war das halt so, sie hatte, das hat sie mir letztens erst erzählt, sie hatte vielleicht so einen Freund damals, einen Kumpel, der schwul war, der hat auch so im Theater gearbeitet, also so super, wieder ein bisschen klischeehaft, ja, war im Theater, war geoutet, war schwul, hat sein Leben gelebt. Und ansonsten war das aber nicht so großes Thema. Bei ihr war es nur das Glück, dass ihr Vater eine Restaurantkette irgendwie betrieben hat und da kamen halt Leute aus der ganzen Welt auch an damals und da hat man die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt. Und deswegen war sie da vielleicht ein bisschen offen, aber das ist eine Ausnahme.
Ich wollte es gerade sagen, also erstens das und zweitens, ja natürlich gab es das früher auch schon. Also wenn ich mit meinem Vater jetzt darüber rede, sagt er, ach ja, wir hatten da so ein zwei, drei Leute, die waren immer so. Da wusste man auch schon, okay, da wird man vielleicht mal angemacht, wenn einer mal über den Durst getrunken wird und so weiter. Aber so wird es dann halt erzählt. Ich finde das halt dann auch so, das ist an der Grenze von Respektlosigkeit schon wieder, so eine Aussage. Und da dürfte man auch durchaus empathischer und behutsamer an solche Themen rangehen. Aber wenn ich mal so einen Schlenker tun darf, außer jemand hat noch was dazu zu sagen. Was war denn schwierig an deiner Jugend und was war gut, weil dass man sich outet, das wirst du vielleicht auch erzählen, wann das so war, damit wir da einen Eindruck bekommen. Aber was war so in deiner Kindheit, Jugendzeit echt schwierig?
Das ist tatsächlich genau sehr auf die Ortschaften, glaube ich, dann fokussiert, bei denen ich da so war. Also hier in Deutschland bin ich ja sehr ländlich aufgewachsen. Also mit ländlich meine ich sogar so, meine Eltern wohnen in einer Ferienkolonie, in der sie auch arbeiten und die nächsten Dörfer sind 2-3 Kilometer entfernt. Also hier bin ich gerade wirklich umgeben von Wald, von Bäumen, von Natur. Und das war teilweise recht isolierend, obwohl ich hatte immer Freunde und Freundinnen da, wenn ich das wollte, ja, aber man war trotzdem irgendwie so in sich gekehrt und das lag aber auch an meiner Person, vor allem mit zunehmendem Alter. Denn um erstmal so bei der Kindheit zu bleiben und so früher Jugend, war das immer so ortsgebunden. Also ich hatte hier das Land, wo alles wirklich sehr behütet war und es war halt alles, jeder Tag gleicht halt dem anderen. Wenn man es so möchte, die Highlights waren wirklich, wenn man dann mal rausgefahren ist am Wochenende in die Stadt mit Mama und Papa. Und ich war immer schon sehr beeindruckt von Städten und von Häusern. Ich fand das schon immer toll. Und dann hatte ich zum Glück, und das ist was ich sehr schätze, genau meine kleine Parallelwelt mit Polen. Ja, weil Katowice, da war immer viel los. Das war dann für mich so immer diese Stadt, dieses Stadtleben. Und weil ich da immer regelmäßig war, hatte ich da quasi diesen, diese zweite Welt, in der ich auch aufgewachsen bin. Mittlerweile merke ich auch in Polen, es war wirklich sehr, sehr auf Familie beschränkt. Ich war da immer recht viel mit 2 Cousinen unterwegs, die in meinem Alter waren. Aber ich habe jetzt keine Freundschaften irgendwie geschlossen. Das war irgendwie nie so ein Ding. Das war wirklich sehr auf Familie bezogen. Also es war irgendwie, das war immer sehr interessant. Ich hatte so diese beiden Welten immer so vor Augen. Und dann mit zunehmendem Alter, ich würde mal sagen, so wenn die Pubertät so einstieg, 13, 14, das ist so diese Etappe, wo man sich selbst ein bisschen mehr kennenlernt, ja. Also der Körper verändert sich, man bekommt andere Gedanken irgendwie, interessieren einen die Mitmenschen, einige Mitmenschen mehr als davor. Und da hat eine Isolation auf beiden Ebenen stattgefunden. Also da war ich wirklich recht alleine so mit meinen Gedanken. Ich hatte irgendwie, weil irgendwie so Musik und Serien, Filme, ja Medien mich immer sehr begleitet haben in meinem Alltag, weil das war das, was mich auch so in andere Welten geführt hat. Das war immer so ein Ding, wo ich schon recht früh gemerkt habe, okay, es gibt auch Menschen, die, keine Ahnung, irgendwie künstlerischer sind, was weiß ich, sich zu sich selbst stehen. Und als ich für mich selbst erfahren habe, dass ich homosexuell bin, hatte ich mit mir selbst nie ein Problem damit. Und dafür bin ich sehr dankbar. Also für mich selbst war das so ein Ding von, ich habe das ganz schnell gemerkt, dann auch an mir, dass das so ist. Schon im Kindergarten damals, das war ganz, ganz früh bei mir, würde ich mal behaupten. Und ich habe mich selbst nie fertig gemacht deswegen. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, wie die Welt, also wie die Umgebung auf mich auch reagiert teilweise. da hat dann das angefangen, wo ich mich dann mehr so verschlossen habe, weil sogar am Esstisch, ja, bei mir unter uns vier, ich habe noch einen Bruder, also rede ich von uns vier mit Mutter und Vater noch zusammen, oder wenn mal ein Cousin oder so zu Besuch war, das passierte nicht oft, aber diese homophoben Aussagen passierten manchmal. Und egal wie oft das passiert, egal wie oft, egal wie selten, das nimmst du mit, weil dir irgendwas sagt in deinem Kopf, okay, du bist zwar d'accord mit ihr, aber die Außenwelt ist es anscheinend nicht. Und so fängt das dann an, dass man, ja, dass man hinterfragt, wie gehe ich damit um, wie möchte ich das meiner Außenwelt irgendwann so mitteilen. Sehr viele Gedanken fallen dann an.
Vor allem habe ich immer das Gefühl, dass hier die Kinder, wie sie aufwachsen, in Deutschland nicht so das Problem haben, mal ihren Eltern Kontra zu geben oder auch genau das Gegenteil zu machen, was die Eltern wollen. Und die Eltern lieben dich aber irgendwie trotzdem. Und das ist, ja, es gibt dann schon irgendwie einen bissigen Kommentar oder sowas links und rechts, aber mehr auch nicht. Und wir haben irgendwie immer noch dieses Gefühl, unseren Eltern zu gefallen und dann uns eben genau zu überlegen, okay, spreche ich es überhaupt an oder inwieweit kann ich sowas irgendwann mal thematisieren, dass ich nicht gleich irgendwie eine Ablehnung bekomme oder aus der Erbschaft gestrichen werde?
Ja, also um da mal anzudocken, gerade weil ich jetzt die letzten Wochen auch ein paar von euren Folgen gehört habe, finde ich super übrigens. Es ist so,
Respekt.
ja doch, ich habe nicht nur zur Vorbereitung, sondern als ich auch durch den Artikel auf euch aufmerksam wurde, da habe ich so gemeint, ah, muss ich mal reinhören. Und ich habe so einige Sachen genau wiedererkannt mit meinen Eltern, so. Ich würde sagen, Strenge war jetzt bei uns im Haushalt nicht so das Ding. Und das ist immer noch wie so ein Running Gag bei uns, ja, weil wir sind, wir, auch die Freundinnen von meinen Eltern, wir sind immer wieder, die sind immer so erstaunt darüber, dass mein Bruder und ich irgendwie so einen geradlinigen Weg gegangen sind. Also ja, wir haben Abi gemacht, wir haben studiert, arbeiten jetzt und so. Und das wird immer sehr, sehr gepriesen und gelobt, ja. Und alle meinten immer so, oh, ihr habt eure Kinder so gut erzogen. Und wir saßen dann immer so zu viert da und dachten uns, ja, ist das passiert? Weil das hat sich irgendwie einfach so ergeben. Also bei uns gab es nicht diese Strenge von, du machst jetzt das und das. Meine Eltern wollten, dass ich Abi mache, ja, weil ich bin nach der Grundschule auf die Realschule. Und da war, meinen Eltern war es schon so ein bisschen klar, okay, er macht danach Abi. Und ich habe das nicht hinterfragt, weil ich wollte eh noch weiter zur Schule gehen. Beziehungsweise ich hatte jetzt keine Idee für eine Ausbildung oder so, also habe ich das gemacht, ja. Genauso mit dem Studieren. Ich war so, will ich jetzt irgendwie schon arbeiten? Ich hatte keinen Plan, also gehe ich jetzt mal studieren. Habe dann auch was gefunden, was mir sehr gefallen hat. Also diese Gradlinigkeit war bei meinem Bruder und bei mir immer schon da und deswegen haben wir, ach, das klingt jetzt, ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant, aber wir haben meinen Eltern in der Hinsicht keine Plattform gegeben, um uns zu kritisieren, würde ich jetzt mal sagen.
Darf ich da kurz einhaken? Du, das war von uns auch der Plan, dass wir da keine Plattform bieten. Die haben sie halt einfach immer wieder gefunden. Irgendwas gibt's doch immer zu meckern. Also, das klingt nicht arrogant, keine Sorge, aber meinst du, das war so der Plan?
Weißt du, es ist natürlich so, je mehr man darüber nachdenkt, ja, das habe ich dann auch so mit der Zeit so reflektiert, auch durchs Hören von euren Folgen, ja, und generell so. Bei meiner Mutter war das zum Beispiel immer schon so. So dieses Ding von, okay, es hat geklappt, ja, ich war glücklicherweise, war ich auch ganz gut in der Schule. Ich muss sagen, nach der Realschule aufs Gymnasium, auf dem Gymnasium war es ein bisschen schlechter, weil wir waren sehr schlecht vorbereitet darauf. Dann gingen die Noten ein bisschen runter, aber ich war immer noch ganz gut. Und meiner Mutter war, die guten Noten waren so ein bisschen so, ja, hast du gut gemacht. Wenn es mal eine schlechtere gab, dann war das ein Thema. Dann war das so, ja, das musst du jetzt aber nächstes Mal besser machen, ne? Also solche Sachen waren da. Also die Kritik war eigentlich nur da, wenn mal was nicht gepasst hat auf diesem Weg nach oben. Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das was polnisches ist. Ich denke schon so ein bisschen. Das ist so diese Mentalität, die man daraus genommen hat. Hauptsache wirklich. Und das ist vor allem so ein Ding, ja. Bei uns zu Hause war es so, Hauptsache nicht andocken. Fall nicht auf, mach dein Ding. Also, ne, vor allem nicht negativ auffallen. Ja, also das merke ich so. Das ist was, was ich da so mitnehme, je mehr ich mich damit beschäftige, wie Polen unseren deutschen Haushalt hier beeinflusst hat. So nicht auffallen und so straightforward gehen. Und ich muss dazu sagen, dass ich in meinem Fall auch noch sehr geschützt bin mit meinem Bruder, ja, weil unser Nachname klingt sehr deutsch, Hermann. Also wollte da auch schon die Geschichte so ein bisschen nachschauen. Ich habe mit meiner Oma darüber gesprochen. Liegt vermutlich daran, dass irgendwo hat meine Ur-Ur-Oma mal jemanden aus Preußen geheiratet oder so und dann kam das so rein. Und ich war da selbst immer sehr geschützt davor. Also deswegen hat man uns, zumindest mein Bruder und mich, auch immer sehr deutsch wahrgenommen, ja, und es kam dann, das wurde erst immer Thema, wenn jemand meine Eltern kennengelernt hat. Dann war dieses Anderssein so ein bisschen dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch war, weil ich war teilweise echt immer sehr unsichtbar, was meine polnische Herkunft angeht. Ja.
Dazu wollte ich ganz am Anfang noch was sagen. Ich finde aber auch, wir polnischen Kids sind unsichtbarer als Russen und Ukrainer. Es ist halt einfach
Ja,
so,
das
weil ich,
stimmt. Ja, das
also
stimmt.
allein durch die Nachnamen, wobei viele Russlanddeutsche gibt es ja auch, die sind auch sehr getarnt durch ihre Namen, aber da hört man es halt aber auch direkt raus, finde ich, auch so in der Sprache oder man sieht es zum Beispiel im Aussehen, ne? Also das
Ich finde,
ist schon wieder sowas wie vor ein paar Folgen,
ja, es
aber
ist,
ja.
ich finde das vor allem interessant in Bezug auf jetzt auf diese Post-Ost-Community, die sich in Deutschland bildet. Also ich habe so, dass je mehr ich das kennenlerne, also mehrere Stimmen oder viele Stimmen sind wirklich aus der russlanddeutschen Ecke. Und ich habe dazu mal einen sehr interessanten Artikel gelesen über polnische Migrantinnen, dass der Artikel hieß Der unsichtbare Nachbar. Und den habe ich 2015 gelesen und es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Das hat mir so viele Fragen beantwortet, als ich diesen Artikel gelesen habe in irgendeiner Berliner Zeitung, weil ich so dachte, ach wow, daher kommt das. Diese Anpassung auch, die wir hier durchleben. Also wirklich sehr mein Vater, der wirklich Slurs rauslässt, ja, wie er andere Minderheiten in Deutschland tatsächlich teilweise auch negativ anspricht, obwohl er selbst hier nicht wirklich zu Hause ist. Und das ist ein Thema zwischen uns beiden, das ich immer wieder anspreche, weil ich so denke, Papa, nimm's mir nicht übel, aber auch du bist nicht deutsch. So.
Fühle ich, fühle ich. Also ich komme ja aus Fulda und das ist momentan, also ich weiß nicht, wie der Stand heute ist, aber sagen wir mal so, bei den letzten Landtagswahlen war es einfach so, dass die AfD Hochburg in Hessen war. Und es ist dann so, dass Leute, die selber aus dem Ausland kommen oder so, dann andere Minderheiten so derbe diskriminieren oder hassen oder whatnot, dass sie dann tatsächlich zu dieser Partei gehen und hinter der Partei stehen, wo ich mir denke, ey, also irgendjemand hat dir doch gerade ins Hirn geschissen, oder? Also ganz ehrlich, so was, das ist ja wirklich an fucking, ich weiß nicht, Idiotismus oder whatnot nicht zu übertreffen, weil ich denke mir einfach nur so, ihr geht hin und verteidigt die Argumente von denen, aber in deren Augen seid ihr trotzdem in Anführungszeichen scheiß Ausländer. Also da wird nicht differenziert.
Das ist tatsächlich, ich finde, das ist ein sehr heikles Thema. Das hat auch wirklich, was heißt heikel? Man muss drüber sprechen. Das hat was damit zu tun, wie eben schon gesagt, wenn man als unsichtbar betrachtet wird, ja, dann fühlt man sich ja auch irgendwo bestimmt auch integriert. Das hat auch natürlich mit dem Aussehen auch was zu tun. Das hat was mit unserer Hautfarbe zu tun, wie wir von außen wahrgenommen werden, denn wir werden ja trotzdem noch weiß wahrgenommen, ja. Und das vielleicht nehmen sich manche Menschen dann die Berechtigung zu sagen, wir kritisieren jetzt auch andere Minorities und Minderheiten. Und ich sehe es genauso wie du, ich bin da super kritisch mit und muss man auch genau kritisch hinterfragen. Und deswegen gibt es dann immer die sehr eifrigen Gespräche am Esstisch manchmal. Ja.
Und generell, welche Rolle hat dein Papa so in eurer Family? Ist es so das Familienoberhaupt? Ist es so klassisch?
Das ist tatsächlich, finde ich, bei uns vier ein bisschen zu hart gesagt. Also, außer du meinst jetzt mit Oberhaupt so, dass, also beide arbeiten, momentan nicht, wegen der Pandemie, ja. Aber wo es diese Aufteilung schon gibt, ist auf jeden Fall so in der Küche. Also meine Mutter war eher so fürs Kochen zuständig, auch für den Haushalt. Beim Haushalt hat mit der Zeit mein Papa immer mehr geholfen. Also das war dann so ein bisschen eher so ausgeglichen. Aber das liegt auch mehr so an der Person. Also ich habe doch schon irgendwo dieses patriarchale Gefüge so gemerkt. Vielleicht muss ich dazu aber auch sagen, dass ich das immer so ein bisschen aufgebrochen habe, ja, weil ich habe auch immer gekocht, ich habe geputzt, weil mir das auch wichtig war, weil ich das auch wollte. Ich habe da immer meiner Mutter etwas mehr geholfen. Deswegen bei uns gab es immer die Aufteilung so, ich bin das Mamakind und mein Bruder ist das Papakind. Und jetzt, wo du das auch so ansprichst mit Rollenverteilung, merke ich, wie oft ich auch dann von meinem Papa oder generell so in der Familie auch so als das als die eigentliche Tochter bezeichnet wurde von Familienmitgliedern tatsächlich. Ja, also ich war immer so das Töchterchen. Das fand ich immer ganz ganz spannend und an der Stelle hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich bin generell schon auch wie vorhin gesagt durch Medien und so immer sehr frauenfokussiert aufgewachsen. Also ja, die erste Figur, die ich gefeiert habe, war eine der ersten, war Sailor Moon. Also ich habe immer ganz sehr, sehr, sehr viele weibliche Rollen so in meinem Leben gehabt. Also für mich war das nie irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob die das beleidigend meinten oder es irgendwie so internalisiert sexistisch. Weiß ich nicht. Ich habe das nie als Beleidigung genommen.
Ja, Frage, also beziehungsweise einfach mal in den Raum geschmissen, können wir mal darüber reden, wie derbe zwischen Homosexualität, also wie da nochmal differenziert wird? So, ich hatte neulich das Gespräch mit meiner Mutter und das wird ja ganz anders gesehen, wenn du lesbisch bist und wenn du schwul bist. So, schwul sein ist gefühlt, und jetzt versteht mich nicht falsch, aber 10.000 Mal schlimmer, so in deren Augen, als lesbisch sein. So, das ist so, meine Mutter, und ich hab sie lieb und so, Mama, sei nicht böse, aber was ist es denn für eine Aussage, sich ein Kopfkino in die Richtung vorzustellen und sich ein Kopfkino in die Richtung vorzustellen, mit dem einen einigermaßen d'accord zu sein und mit dem anderen absolut nicht klarzukommen. Versteht ihr, was ich meine? So.
Das ist, ich führe das sehr auf generellen Sexismus, zurück. Ich finde, das war tatsächlich in der zweiten Folge jetzt von meinem Podcast, hatte ich eine Bekannte da, die aus Serbien kommt. Und wir haben auch genauso darüber gesprochen und wir sind auf den Punkt genau gekommen, den du meintest gerade. Und sie meinte auch, dass bei ihr also der homosexuelle Mann wird viel mehr mir fehlt gerade das Wort, ich ansehe, wird viel mehr klischeehaft bezeichnet, viel mehr negativ konnotiert. Da werden viel mehr Bilder drauf projiziert, weil in gewissen Augen dieser schwule Mann vermischt in vielen Dingen, glaube ich, in vielen Köpfen was mit Weiblichkeit, weil irgendwie ein Mann liebt einen Mann oder fühlt sich zu ihm hingezogen, intim, körperlich, ja, sexuell. Und das löst gleich, glaube ich, so einen Reiz aus von Weiblichkeit und dann Weiblichkeit, Sexismus wird auch wieder irgendwie drunter gesehen. Und da fühlen sich, glaube ich, ganz viele Menschen, unabhängig von Mann oder Frau, ja, jetzt nur binär gesagt, fühlen sich so angegriffen in ihrem Weltbild, dass da irgendwie diese Männlichkeit auch irgendwie nicht so übereinstimmt. Wobei ich sagen muss, ich habe schon ganz tolle Texte und Bilder gelesen, die dann so behauptet haben, was kann denn eigentlich, was ist denn bitte männlicher oder was kann noch männlicher sein als zwei Männer, die sich lieben? Weil da prallt ja Männlichkeit auf Männlichkeit zusammen. Das war nur so ein Gedanke, den ich mal gelesen habe, den fand ich ganz interessant. Also wisst ihr so, Sexismus und Homophobie macht ja generell keinen Sinn. Und in so kleinen Dingen liest man das. Ich kann dir da zustimmen, ich weiß nicht. Also schwul-lesbisch sein ist auch nochmal so ein Thema, das wird auch sehr, das ist auch noch immer noch so unsichtbar irgendwie. Oder dann kommt gleich dieser Punkt von, ach, die haben noch nicht den richtigen Mann oder so gefunden. Also diese ganz klischeehaften, ganz schlimmen Aussagen, ja. Ja.
Ja, ich finde auch immer irgendwie kommt es so rüber, als wenn die denken würden bei zwei Frauen, na ja, die kann sich dann noch irgendwann mal einen Mann holen, da ist es noch alles offen und wenn sich ein Mann zu einem Mann bekennt, ist es so final. Also das ist so Gesetz und das kann sich für die in deren Köpfen dann auch gar nicht mehr ändern.
Ja, das ist, und da wären wir auch wieder schon beim Sexismus. Irgendwie, ja, dass man weiblich gelesenen Personen Frauen gleich wieder irgendwie das unterstellt, dass sie sich nicht entscheiden können oder so, finde ich immer ganz schlimm. Und gerade was du auch noch gemeint hast, Nesti, dass dieses Kopfkino, was bei ihm vorgeht, ja. Also das ist ja auch immer so diese Sache, die Menschen, ich glaube, die Situation, die generell so global entstehen, ja, mit Queerfeindlichkeit etc., passiert doch, weil, zumindest verstehe ich das so, weil diese heterosexuellen Menschen, die dagegen sind, irgendwas in ihrem Kopf sehen, was da passiert, was sie irgendwie als ganz absurd empfinden, dass das irgendwie zu einer Feindlichkeit führt. Das ist, ich verstehe das natürlich nicht, ja. Weil ich finde, Intimität zwischen zwei Männern, zwischen zwei Frauen oder je nachdem, wie man sich einfach Intimität zwischen zwei Menschen, wenn sie gegenseitig stattfindet und auch gewollt ist, finde ich das so schön. Und das sollte man nicht irgendwie am Geschlecht festmachen. Aber es passiert natürlich, weswegen ich den Podcast gestartet habe, um darüber zu sprechen, was das mit uns macht.
War das dann nach deinem Outing eigentlich auch ein großes Thema zu Hause, also zwecks Thema Männlichkeit, oder hat sich das ein oder andere Elternteil aufgrund des Töchterchenseins schon gedacht, okay, vielleicht wird es in die Richtung gehen?
Oh, das ist irgendwie sowas ganz. Ich habe das, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden, was da bei mir in der Familie dann so vorgegangen ist. Also ja, ich hatte immer so diese Töchterchenrolle und auch deswegen, weil meine Interessen waren auch zumindest für die Außenwelt sehr weiblich gesteuert. Ja, also ich habe gerade gesagt Sailor Moon, ja, Powerpuff Girls, Totally Spies, also all diese Serien, die da waren, ja, Musik auch, also Disney-Prinzessinnen, ja, also das war immer so ein Interessensfokus bei mir, ja. Mittlerweile glaube ich nicht mehr daran, dass irgendwann ein Traumprinz kommt und mich erweckt aus meinem ewigen Schlaf, ja. Das ist, dieser Gedanke ist weg.
Oh, wie
So.
süß.
Aber das war das, was mich einfach so bildlich interessiert hat. Und das haben meine Eltern aber, glaube ich, einfach so hingenommen. Das möchte ich denen auch wirklich, anrechnen. Also ich kenne auch Geschichten, wo Söhne diese Interessen hatten und es wurde denen gewaltvoll entrissen, nicht erlaubt. Und bei mir war das immer so irgendwie, ich denke, weil meine Eltern auch immer so ihre Struggles hatten, die hatten auch nicht vielleicht die Zeit, sich damit so zu beschäftigen, sondern die wollten einfach, dass ich glücklich bin. Und die haben mir dann auch wirklich immer so diese Spielsachen so gekauft, diese Hefte, und ich war sehr glücklich damit. Ich würde generell sagen, dass ich deswegen auch ein glückliches Kind war. Und ja, dann kam halt genauso der Tag, an dem ich mich geoutet habe. Das war dann auch so eine, ich glaube, ich wurde da zwar, ich war 19 oder 20 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe in Paderborn in Nordrhein-Westfalen, da habe ich meinen Bachelor angefangen, bin dahin gezogen, mein Vater, mein Bruder haben mir geholfen, bin dann nach 2 Wochen zum ersten Mal wieder nach Hause gefahren und habe mich geoutet. Also von 0 auf 100. Und ich sage das bewusst von 0 auf 100, weil ich mittlerweile verstehe, dass Menschen das einfach aus Gründen verarbeiten müssen, weil ihr Weltbild ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Finde ich nicht cool, weil das sollte keine Sache sein, so ein Outing oder generell zu sagen, ich stehe auf Männer, ich stehe auf Frauen, was weiß ich. Aber es ist einfach so. In dieser Welt leben wir. Und ich glaube, ich habe meinem Bruder und meinen Eltern damit ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich bin dann auch vor allem, ich bin dann auch nach 2 Tagen wieder nach Paderborn abgezischt und habe meine Familie mit der Nachricht so dagelassen. Und ich habe erst so mit der Zeit mitbekommen, was das eigentlich für ein Rad zum Rollen gebracht hat hier. Weil aus irgendeinem Grund war das für meine Eltern dann doch eine Überraschung. Für seine Schwester, ja, die auch hier in Deutschland wohnt, meine Tante. All die Reaktionen auch von der besten Freundin von meiner Mutter waren so: Wow, endlich hat er euch das mitgeteilt. Also das kann doch keine Überraschung sein für euch. Wir wussten doch, dass da immer was anderes ist, ne, um wieder bei dem Wort zu sein. Aber irgendwie war das trotzdem eine Überraschung für sie. Und was das angeht, also die Reaktion von meiner Mutter fand ich nicht cool. Die war nicht gut. Die Reaktion war eher so: Ich bin nicht damit einverstanden. Das war so ihr erster Satz, der keinen Sinn macht. Ich glaube, das hat sie dann auch mit der Zeit erfahren.
Kam wahrscheinlich aus Reflex und selber aus Erziehung, ne?
Genau. Ja, ich glaube, dass Reflex und vor allem ja auch Erziehung, das ist natürlich, ich glaube, Gott, dafür haben wir auch gar keine Zeit, aber ne, um es kurz runterzubrechen, meine Mutter ist dann doch schon recht in einer streng katholischen Familie aufgewachsen. Streng nicht in dem Sinne, dass, was weiß ich, irgendwie nichts erlaubt war oder so. Meine Mutter war da auch immer schon so ein bisschen das schwarze Schaf. Sie hat 6 Geschwister, glaube ich, und sie war immer schon so ein bisschen der Outlaw in der Familie, aber sie wurde trotzdem nach gewissen Standards erzogen, ja. In Polen, katholische Kirche, sonntags immer zum Gottesdienst, Gott gibt die Erlösung und das ganze Zeug. Das mit dem Zeug war jetzt vielleicht ein bisschen beleidigend gesagt, weil so meine ich das nicht. Auf jeden Fall gibt's den Leuten so einen Standard, wie man erzogen wird. Und ja, und plötzlich komme
Ja.
ich halt an und zerbreche dieses Bild von: Ich finde eine Frau und ich habe Kinder, ich baue mir ein Haus und ihr werdet Großeltern, weil das sind immer bei den Eltern gleich so diese ersten Gedanken. Das bekomme ich oft mit, auch bei Bekannten. So, oh, was wird mit den Enkelkindern? Und ich denke mir so, wie
Ja.
wär's, wenn du mich generell erstmal fragst, ob ich Kinder haben möchte? Vielleicht habe ich da ja auch was zu sagen. Das ist was ich gelernt habe mit meinem Outing, dass die Projektion, die da kommt, vor allem von Elternseite, ist sehr auf sich gerichtet. Zumindest war das bei mir so.
Ja.
Das war nicht die Frage, wie geht's mir damit, sondern es war eher so, wie geht's denen damit.
Ja.
War interessant. Ja.
Ich weiß, das ist jetzt völlig out of place, aber Frage, Kinder, Frage, Traumprinz, sind Sie denn Single? Sind Sie noch zu haben?
Ich bin seit, ich glaube, ich kenne meinen Freund seit 4 Jahren. Und wir sind, glaube ich, vielleicht seit 3,5 zusammen. Es gibt kein Startdatum, wo das angefangen hat. Genau, ich habe einen Freund. Er ist Erzieher. Er hat den ganzen Tag mit Kindern zu tun und hat dann auch irgendwann schon so gesagt: Kai, weißt du was, ich glaube, ich habe da keinen Bock drauf. Er ist auch ein paar Jahre älter als ich. Und bei mir ist es so, ich bin jetzt 28 und das ist tatsächlich momentan noch keine Vorstellung von mir. Also ich sage weder ja noch nein, es ist einfach gerade noch nicht in meinem Spektrum. Ich glaube, ich gehöre zu der Generation, zu der ihr vielleicht auch gehört, ja, beziehungsweise Generation ja, aber zu der Vorstellung von jetzt erstmal irgendwie arbeiten, sich selbst nochmal finden, gucken, was einen selbst glücklich macht und wenn es passt, aber
Ja,
ich mache mir
ja.
sehr wenig Gedanken darüber.
Meine Mom hat mich mit 36 bekommen und ich habe noch 10 Jahre Zeit,
Respekt, siehst du?
bis sie was sagen kann, versteht
Ja,
ihr? Also.
so ist das. Aber siehst du, weil das ist dann so, genau, meine Eltern haben meinen Bruder mit Anfang 20 bekommen und mich dann auch 2,5 Jahre später, also meine Mutter hatte mich, glaube ich, mit 24. Und da denke ich mir so, Alter, ich mit 24, ja, noch studieren. Ich glaube, ich bin dann nach Berlin gezogen. Das war so eine komplette Selbstfindungsphase. Hätte ich da ein Kind bekommen, also da hätte mir das Kind leid getan. Also wirklich so. Ich denke, ich denke schon, ich würde von mir behaupten, dass ich Vaterqualitäten hätte, aber mit 24, wow, da hat sich sehr viel geändert in der Zeit. Ja.
Wir haben den Podcast ja, um einiges aufzuarbeiten. Und ich glaube, wenn wir damit so einigermaßen fertig sind, dann können wir auch uns mal überlegen, ob dieses eindeutige vielleicht eher zu meinem Ja umgewandelt wird. Aber davor echt nicht. Ich meine, ey, wirklich, wenn, solange ich noch schlaflose Nächte manchmal habe, nur weil bei mir geschäftlich oder privat mal was nicht läuft, geht es mit den Kindern nicht, weil die rauben dir dann diese Nacht.
Ja.
Ich habe das auch, sehe ich genauso wie du. Also ich habe jetzt Arbeitskolleginnen, die sind alle meistens, sie sind so Mitte 30 jetzt und einige von denen haben auch so ihr erstes Kind jetzt. Und ich merke, was das ja auch mit denen macht. Ja, also größter Respekt an die, bekommen das super hin. Ja, also diese Work-Family-Balance, wow, weiß ich nicht, wie ich das hinbekommen würde. Die kriegen es hin, aber in Gesprächen kommen dann auch manchmal raus: Ey, ja Leute, es ist halt tough. Also so, das ist eine bewusste
Ja.
Entscheidung. Das ist nämlich immer das, was ich mir so denke: Wenn du ein Kind hast, ist es halt im besten Fall auch wirklich dann dein Leben lang da. Und du kannst es halt nicht einfach mal so, ne, irgendwo in die Ecke stellen und sagen: Ich komme dann mal in einer Woche wieder, wenn ich bessere Laune habe. Das sind immer so ganz, ja, so Gedanken, die mir dann kommen, die ich mir aber wirklich nur mache in so einem Kontext, wenn ich darüber spreche, weil sonst sind Kinder einfach nicht so Thema bei mir.
Ja. Also Leute, for your information an alle Jungs da draußen, ihr habt echt was verpasst, dass der liebe Kai jetzt vergeben ist. Ich darf mir nämlich schon seit fast einer Stunde diesen durchaus sexy Bizeps angucken, weil der liebe Kai vorher eine Runde Sport gemacht hat und mich natürlich jetzt dazu aufgefordert hat, das auch zu machen. Das kann ich jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Ansonsten, ja. Wie gesagt, Pech gehabt. Ist eine süße Schnitte, Leute. Ist eine süße Schnitte.
Das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank.
Wir machen euch Bild.
Und ich würde sagen, wir wrappen ab, oder?
Ja. Ich habe noch eine Frage. Die ist mir ganz, ganz wichtig.
Hau raus. Go for it.
Das interessiert mich, seitdem ich mit dir schreibe, weil du gesagt hast, unser Account ist so ästhetisch, der zieht auch die queere Szene an. So. Da habe ich herausgehört, Kai, du bist ästhetisch veranlagt und dir gefällt unser Account auch. Ich habe dafür schon Lorbeeren geerntet. Wie gehst du denn jetzt damit um, wenn du diesen ästhetischen Anteil hast und im osteuropäischen Haushalt aber öfters dieses praktisch, quadratisch, praktisch gut veranlagt ist, weil ich bin da so oft im Zwiespalt. Ich versuche da immer so die Mitte zu finden, aber oftmals überwiegt bei mir das Schöne und dann schreie ich meine Mutter an, dass ich diesen alten Waschlappen nicht mehr möchte, auch nicht mehr zum Putzen, weil ich kaufe mir Putzlappen.
Wow, gute Frage. Lustigerweise runtergebrochen jetzt auf meinen Instagram-Account, weil du gerade meintest, quadratisch praktisch gut. Ich arbeite viel mit Quadraten.
Ha.
Tatsächlich. Aber das ist auch so ein Ding, ich mache momentan bei meinem Podcast ja noch fast alles alleine. Also bei dem Logo vom Podcast hat mein Freund mir geholfen, auch bei den pinken Hintergründen. Und ich mache jetzt gerade einfach irgendwie so, wonach es mir passt, und ich schaue, dass das alles irgendwie so einen Rahmen hat. Und ich weiß nicht, ob es gerade raussticht. Puh, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Um ehrlich zu sein, ich folge da voll meinem Gefühl. Ich lasse mich, das ist so eine Sache, die ich vielleicht auch mitgeben möchte, gerade an eure queeren Zuhörerinnen. Ich lasse mich jetzt trotzdem in keine Ecke packen. Also ich weiß, ich setze mich selbst in eine Ecke gerade, weil ich versuche, Post, Ost und Deutsch und Queer ja zu verbinden. Und das sind schon Ecken, ja. An die ich mich jetzt wage. Aber was wir auch rausfinden möchten, auch in eurem Podcast, ja, ist ja was, dass wir trotzdem irgendwie alle unterschiedlich sind, aber diese Gemeinsamkeiten zusammenhalten. Und was diese Ästhetik angeht, ne, was ich halt bei euch sehr mag, ihr habt halt immer diese tollen Fotos von euch, ja. Ich finde das super. Ich glaube, ich muss mir mal wirklich eine Person finden, die mir auch dann mal so Bilder macht. Weil momentan war es einfach so bei meiner ersten Folge, da, als ich mit Christian gesprochen habe, da hat eine Nachbarin das Bild gemacht, dennoch mit Maske in meiner Wohnung, so ganz schnell. Und die zweite Episode war halt auch per Zoom-Call. Und da kommt noch irgendwann eine Grafik, aber wo man uns halt in den Zoom-Fensterchen sieht, ja. Und ansonsten bin ich da, glaube ich, noch ein bisschen professionalisieren.
Nee, Bro.
Und Ina lacht gerade.
Bro. Ja. Bro, du brauchst keinen Fotografen, du brauchst so ein Ding für 3 Euro, wo du draufdrückst und Selbstauslöser heißt und du mit Bluetooth verbinden kannst.
Wow, Problem gelöst.
Das brauchst du. Ja. Wir haben selber noch keine Spenden eingetrieben, wir können uns keine Fotografen leisten.
Ich mir auch nicht. Das ist gut zu wissen.
Okay.
Ja, alle Bilder made by iPhone.
Made by Nasty.
Made by Nasty's iPhone.
Ja.
Das ist schön. Ach so, ich glaube, eine Sache würde ich noch sagen, weil du hast mir vorhin deine Fragezettel geschickt, ja? Ina, und da stand irgendwas mit Religion und Spiritualität und wie das vielleicht einen selbst beeinflusst oder so. Das ist eine, für mich als queere Person, ja, mit polnischem Migrationshintergrund, ist das eine totale Reise. Teilweise entferne ich mich sehr davon, weil ich diese Homofeindlichkeit oder Queerfeindlichkeit von der Kirche mitbekomme. Aber ich mache da immer so einen kleinen Unterschied, dass was von der Kirche gelenkt wird, als Institution, und was Glaube und Spiritualität einem doch im Leben geben kann. Ich finde, wir müssen da unterscheiden, weil die Kirche macht sehr viele fragwürdige Dinge. Das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Aber letztendlich, was Spiritualität angeht und Glauben an sich, ich glaube, wir sind da alle geprägt von unserer Generation, gerade mit Post-Ost-Hintergrund, ja, würde ich immer teilen. Also das eine ist jetzt irgendwie, muss das andere nicht ausschließen, aber die Menschen tun es. Also die Institutionen dahinter, die schließen uns aus, als queere Menschen, auch als Frauen, so.
Ja.
Aber das hat alles, glaube ich, mehrere Sichtweisen. Da muss man auch für sich selbst entscheiden, wo man hingeht.
Safe. Safe. Sehe ich nämlich auch so.
1:1. Können wir nochmal eine Folge draus machen?
Aber ja. Eine ganze Staffel.
Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt nochmal 10 Folgen, so alles, was wir hier aufgegriffen haben, gefühlt könnte man zu allem nochmal eine Stunde reden und keine Ahnung, ich denke mir die ganze Zeit so, komm wieder, lass uns auf jeden Fall nochmal quatschen.
Sehr gerne, ja. Wenn ihr mal wieder Lust habt und Zeit habt, jemanden reinzuschieben, freue ich mich sehr, wenn wir uns wieder treffen würden. Es war ein sehr schönes Gespräch und auch die Fragen waren auch toll von euch, also auch mit Bedacht. Man fühlt sich manchmal ganz schnell irgendwie so exotisiert als queere Person. Das passiert ja immer noch. Das ist ja nicht passiert. Vielen Dank.
Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das ist unglaublich schön gewesen. Ich finde, also für mich war es auch wieder so mal zuhören, das auf mich wirken lassen. Und ich hatte dann auch immer die Hörer im Kopf, die wir dann haben. So, Leute, lasst es mal auf euch wirken und denkt drüber nach, setzt euch, gebt dem Ganzen dann mal ein paar Bedenkminuten, Tage, Wochen, was auch immer ihr braucht, aber denkt drüber nach, hört da gut zu und vielen, vielen Dank. Für mich war es sehr, sehr schön.
Ich danke euch.
So, Kai, bevor ich jetzt abrappe mit WR, wo kann man deine Folgen nachhören? Wie kann man dich am besten erreichen?
Momentan ist also Social Media technisch bin ich gerade auf Instagram unterwegs, @ostgays. Wenn ihr einen Account findet mit ganz viel Pink, das bin ich. Und zu hören gibt es mich bei Spotify, bei Apple Podcasts, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Genau.
Cool. Wir schreiben euch natürlich alles in die Shownotes.
Ja, und wir verlinken ihn natürlich auf Instagram. Yes. Always.
Genau. So, und danach wird noch ein kurzes Pick gemacht und ihr dürft uns wie immer auf Instagram folgen, @derost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt allen Ostblock und Nicht-Ostblock-Kids von unserem Podcast, @derost.blog. Wir sagen mit Verlaub, kurwa match.
Suka blach.
Bis dann.
Tschüss, ihr Opfer.